Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. City Church, ich hoffe, euch geht's gut, auch nach Aachen und nach Bergisch Gladbach. Wir streamen diesen Gottesdienst nach Aachen in Edenpalast und nach Bergisch Gladbach in Bergischen Löwen. So schön, dass ihr heute mit dabei seid, mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert. Swipe Right Teil 5. Wir sind in einer Predigtserie rund um das Thema Beziehungen und ich darf heute mit meiner wunderschönen Frau Sarah zusammen predigen. Ist auf jeden Fall immer so einer der spannendsten Predigten in der Vorbereitung. Und genau, mal gucken, ob ich mich konzentrieren kann. Ich hoffe doch. Swipe Right, Teil 5. Und wir haben richtig Bock, heute mit euch weiter in dem Thema Beziehungen zu reden und über das Thema Beziehungen uns auszutauschen, weil wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, wo es total wichtig ist, göttliche Werte in unseren Beziehungen einzubauen und sie auf göttliche Werte aufzubauen. Und wir alle leben in Beziehungen. Und es ist so wichtig, immer wieder die Bibel als Grundlage zu nehmen und zu sagen, okay, was sagt denn das Wort Gottes? Wir wissen, was die Kultur sagt, was die Gesellschaft, aber was sagt das Wort zum Thema Beziehungen? Und wir wollen heute konkret noch ein bisschen werden und über Ehe reden, aber ich glaube, wie auch bei den letzten Malen schon, egal in welcher Art von Beziehung du gerade lebst, ich glaube, hier ist was dabei, was du mitnehmen kannst. Und Thema Ehe ist ein spannendes Thema in unserer Gesellschaft gerade. Manche denken, warum überhaupt noch heiraten, macht doch gar keinen Sinn mehr. Die anderen sagen, okay, so früh wie möglich heiraten. Und ich habe jetzt gelesen, auch in der Vorbereitung, die durchschnittliche Dauer einer Ehe in Deutschland heute sind 14,8 Jahre.
Und ich habe gelesen, ganz kurz, ich wusste nicht, wo ich es einbauen soll, aber das ist jetzt mein Moment. Die längste Ehe war 87 Jahre. Und der Mann ist mit 105 gestorben. Ich glaube, seine Frau hat ihn sogar überlebt.
Come on, das schaffen wir.
Der Fall. Aber 87 Jahre, eine Ehe, Wahnsinn.
Nicht schlecht.
Sorry.
Ja, kein Problem. Aber wir sind 15 Jahre verheiratet. Genau, also über dem Schnitt. Wir ziehen ihn hoch. Irgendjemand, der länger als 15 Jahre verheiratet ist, come on. Ihr seid unsere Vorbilder. Yes, sehr cool. Sehr, sehr stark. Genau.
Yes. Beziehungen sind für Gott so wichtig und ich finde es total spannend zu sehen, dass die Bibel mit einer Hochzeit beginnt, wenn Adam und Eva zusammenkommen und Gott Eva zu Adam bringt, das ist die erste Hochzeit. Die Bibel endet mit einer Hochzeit, wo Christus mit seiner Gemeinde vereint wird, bei einem Fest, bei einer Hochzeit. Jesus hat sein erstes Wunder bei einer Hochzeit vollbracht. Ich glaube, da können wir nicht mehr sagen, dass Jesus unser Liebesleben egal ist. Gott liegt es auf dem Herzen, wie wir Ehe leben, wie wir unsere Liebe leben. Und Dom und ich, wir sind keine Beziehungsexperten. Er hat es schon gesagt, wir sind schon 15 Jahre verheiratet. Aber was wir euch heute mitgeben wollen, ist nicht unsere Meinungen. Es ist vielmehr, wir wollen in die Bibel gucken und schauen, was sie sagt und uns dem irgendwie stellen und gucken, hey, was bedeutet das? Und da wollen wir einsteigen. Wer von euch, das haben wir, glaube ich, noch nicht gefragt, wer von euch ist verheiratet? Ein kurzes Handzeichen. Sehr cool. Wer von euch ist Single?
Ready to mingle.
Ready to mingle. So, einige, guck dich um. Schnell.
Guck dich um.
Wir wissen, dass es nicht nur Single und Verheiratete gibt. Wir glauben auch, dass diese Predigt für Leute ist, die geschieden sind, die geschieden und wieder verheiratet sind. Es sind vielleicht auch Witwen hier im Saal. Hey, wir glauben, dass Gott heute vielleicht Heilung bringen wird, Trost bringen wird, Weisheit bringen wird. Und deswegen steigen wir ein.
Ich glaub, let's pray, oder?
Let's pray, yes, let's go.
Okay, Jesus, wir danken dir für die Momente, die wir zusammen haben. Danke dir, dass du Menschen in Beziehungen stellst.
Yes.
Und Gott, wir beten einfach so, dass durch dein Wort wir heute einfach neue Erkenntnisse bekommen, die einfach Beziehungen stärken. Wir wünschen uns, dass wir in gesunden Beziehungen leben, mit uns selber, mit anderen Menschen, aber auch mit dir, Gott. Und da bete ich, dass du heute uns einfach begegnest an diesem Tag hier in Köln, in Bergisch Gladbach, in Aachen, da, wo wir gerade zuschauen. Danke dir, dass du uns gestellt hast in diese Zeit, um in Beziehungen zu leben. In deinem Namen, Herr. Amen.
Amen.
Die Titel oder der Titel dieser Predigt ist Better Together in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir wollen uns einfach gemeinsam jetzt so ein paar Sachen anschauen. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne so ein paar, ja, weiß ich, ob das Tipps sind oder Ratschläge vielleicht mitgeben, einfach Erkenntnisse, die wir irgendwie aus der Bibel rausziehen. Wir wollen euch zwei Mythen mitgeben und ein Bild, was ihr nie vergessen sollt. Vier Tipps, zwei Mythen, ein Bild, was ihr nie vergessen sollt, okay? Das ist der Journey heute und wir steigen ein in Epheser Kapitel 4. Paulus, der Apostel Paulus, hat wohl am allermeisten im Neuen Testament über Beziehungen und auch über Ehe geredet und ihn wollen wir heute fragen oder in seinen Brief wollen wir eintauchen heute und wir wollen so ein bisschen uns anschauen, wie wir Beziehungen leben können und wir starten in Epheser 4, die Verse 25 und dann Vers 29. Und da steht, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Und dann Vers 29, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Also wenn wir unser Social-Media-Verhalten darauf anpassen würden, dann sähe unsere Welt schon ganz anders aus. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Der erste Gedanke, der uns eingefallen ist, so im Kontext von Beziehungen, und ich glaube, das gilt eigentlich durch die Bank weg, ist, dass du vorsichtig sein solltest mit deinen Worten. Worte haben unfassbare Macht. Ne, Worte können eine Kerze entzünden oder so, oder, ne, und es ist Licht oder ein Waldbrand oder so, hat Ben letztes Mal auch schon drüber gepredigt. Vor zwei Wochen hat ein Gastsprecher hier, der hat dieses Bild benutzt und ich finde das so wichtig einfach, dass nichts unsere Beziehungen so stark baut oder zerstört wie Worte. Und über Worte sich Gedanken zu machen, ist glaube ich total wichtig im Kontext von Beziehungen und ich möchte dich einfach ermutigen, die Bibel ist voll davon, dass wir kontrollieren sollen, was wir sagen, dass wir, ne, dass unsere Zunge, Jakobus redet davon, dass es etwas ist, was man richtig zügeln muss und es ist so schwer, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, gerade im Kontext von Ehe, wenn man einen so gut kennt, die richtig guten Tage, aber auch die richtig schlechten Tage, immer noch Worte zu wählen, die ermutigend sind, die hilfreich sind. Und wir möchten einfach damit anfangen zu sagen, dass wir wirklich glauben, dass ein Schlüssel einer jeden Beziehung eine gute Kommunikation ist. Deswegen daran zu arbeiten, sich darüber Gedanken zu machen, ist ein riesengroßer Mehrwert.
Yes. Und auch wenn du noch nicht verheiratet bist, kannst du das schon üben. Weil das, was du jetzt lebst, das bringst du in deine Ehe mit, in deine Beziehung mit. Und umso ähnlicher du Jesus bist, umso besser wird deine Beziehung sein, umso besser wird deine Ehe sein. Und in der Ehe wirst du auch herausfinden, wie anders du bist als Jesus. Welcome to the game. Wir machen weiter in Vers 26, da steht, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht die Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Wow. Was für ein hoher Standard das ist. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Hey, der zweite Punkt oder der zweite Tipp, den wir haben, den wir uns immer wieder sagen und immer wieder lernen müssen, ist, dass wir lernen müssen, schnell zu vergeben. Vergebung ist ein Schlüssel in jeder Beziehung und vor allem auch in der Ehe. Und ich habe ein paar ganz kurze Stichworte, die ich gerne zu Vergebung sagen möchte, weil ich glaube, wir wissen manchmal nicht genau, was Vergebung ist, wie weit es gehen soll, was wir erwarten dürfen. Ich glaube, als allererstes, Vergebung heilt nicht immer die Beziehung, aber ich glaube, dass Vergebung unglaublich wichtig ist, damit dein Herz heilen kann. Ich glaube, wenn du vergibst, dann lässt du nicht zu, dass die Verletzung dich selber einschränkt, indem Bitterkeit in dein Herz kommt, indem du der Person nachträglich wirst. Das sind alles Dinge, die dich selber, einschränken. Und deswegen ist Vergebung so wichtig. Vergebung ist eine Entscheidung, aber es ist auch immer ein Prozess, gerade in einer Beziehung. Wenn ich dem Dom irgendwas vergebe, vielleicht haben wir uns irgendwie in die Haare bekommen, er hat mich irgendwie verletzt durch irgendwas, was er gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es wäre schön, wenn ich ihm vergeben würde und dann ist es vergessen. Aber oft ist es ein Prozess und es kann sein, dass mich in zwei Wochen genau das Gleiche wieder triggert. Und es heißt nicht, dass meine Vergebung nicht echt war, es heißt einfach, dass hier noch mehr Arbeit gefordert ist und wir noch eine Runde drehen müssen, noch mal reden müssen und uns noch mal austauschen müssen und nach neuen Lösungen gucken müssen. Wenn du vergibst, dann gibst du die Verantwortung nicht oder lässt du ihn nicht oder sie nicht aus der Verantwortung, sondern du legst die Person in Gottes Hand. Das heißt, du lässt diese Last der Rache von dir ab und sagst, Gott, du bist der perfekte Richter. Entscheide du, was passieren soll. Und so kannst du nur Freiheit leben. Eine letzte Sache zur Vergebung, die ich gern sagen würde. Vergebung entschuldigt kein Missbrauch. Ich glaube, die Bibel ist so gut darin, dass sie uns Parameter gegeben hat, wie eine Beziehung aussehen soll. Und wenn wir merken, dass das die Beziehung aus den Fugen gerät und dass etwas nicht in Ordnung ist, wo es einfach ein No-Go gibt, dann sind wir auch als Church dafür da und sprich mit einem von uns. Wir kennen so richtig gute Seelsorger, die dir auch helfen können zu erkennen, hey, ist das, was in der Beziehung passiert, ist es nach Gottes Parametern, stimmt es überein oder brauchen wir irgendwie Hilfe, um da rauszukommen?
Ja. Yes. Mega. Und das ist wie so ein Sandwich, glaube ich, wo auf der einen Seite man vorsichtig ist mit den Worten und auf der anderen Seite ist man schnell zu vergeben. Ja. Und die Mitte dieses Sandwich ist, dass man, und das ist unser dritter Gedanke dazu, ist, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. In Vers 30 steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist, die Früchte des Geistes, Liebe und so viele verschiedene Dinge, die der Heilige Geist uns schenken möchte, Selbstbeherrschung und Freundlichkeit und diese Geduld und diese ganzen Sachen, die er uns geben möchte, auch in einer Beziehung, sind wie so die Mitte des Sandwiches, wo wir vorsichtig sind mit den Worten, die wir sprechen und wir sind schnell zu vergeben und wir lassen uns füllen vom Heiligen Geist, weil er möchte Teil werden von unserer Beziehung, auch von unserer Ehe und das ist so wichtig, glaube ich.
Voll, und die Füllung fällt auch so oft aus dem Sandwich raus. Kennst du das? Und das ist in der Beziehung genauso.
Wir müssen beim Autofahren.
Ja, beim Autofahren. Die Früchte des Heiligen Geistes, die hat man nicht einmal und dann bleiben sie da. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wir müssen immer wieder und immer wieder und immer wieder den Heiligen Geist fragen, dass er uns füllt, dass er uns die Kraft schenkt, dass er uns diese Geduld gibt. Ja. Und da müssen wir wirklich immer wieder erfüllt werden von ihm, von seiner Gegenwart.
Yes. Und es ist so wichtig, glaube ich, ihn aktiv mit einzubeziehen, ne? In eine Beziehung. Ich glaube, das ist manchmal wie so, ja, dann gehen wir in Gottesdienst zusammen und dann haben wir den Heiligen Geist mit einbezogen. Also ich glaube, es ist schon mehr als das, ne? Dass man wirklich sich absondert auch als Familie oder auch als Paar, um wirklich Gott zu suchen und so und ihn mit hineinzunehmen in Prozesse auch so, ne? Und ihn zu fragen, was soll ich machen, gerade, keine Ahnung, wenn Kinder oder so, wie, ich bin überfordert hier gerade, was soll ich machen? Und der Heilige Geist ist da und er gibt Ideen manchmal. Nein. Genau, also, das sind vier kurze Gedanken. Der letzte Gedanke ist aus Vers 5, da steigen wir schon ein in dieses Kapitel, was sich so viel mit Ehe beschäftigt, wo wir gleich richtig eintauchen wollen. Da ist in Vers 4 genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Ups. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Und ich glaube, Dankbarkeit ist ein unfassbarer Schlüssel. Und ich weiß, wir sagen das oft und oft wird es zitiert, aber Dankbarkeit ist etwas, was eine Leichtigkeit in eine Beziehung auch mit hineinbringt. Dankbarkeit ist etwas, was so ein bisschen die Schwere ist. Es verändern sich Dinge. Und ich habe so einen Artikel jetzt gelesen, dass in Deutschland wir gerade in so einer, wie stand das da? In einer Energielosigkeit gerade so ein bisschen sind. Wo Leute irgendwie, weniger Toleranz haben, wo der Ton rauer wird. Die haben ein Interview gemacht mit Menschen auf der Straße und 66% haben gesagt, dass jetzt während der Corona-Zeit und danach sie das Gefühl haben, dass der Ton rauer wird irgendwie, dass es weniger tolerant ist, dass Menschen schneller irgendwie anfangen, weiß ich nicht, zu beleidigen oder was zu sagen, was irgendwie auch verletzend ist. Und ich glaube, das ist eine echte Gefahr für Beziehungen, dass wir aufpassen müssen, dass das nicht Teil wird auch von der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Weil wenn das passiert und Dankbarkeit irgendwie weniger wird, dann entsteht so eine Beschwerdekultur und dann fällt man in so eine Opferrolle rein, so ein bisschen. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht das, was Gott sich vorstellt für unsere Beziehungen. Und deswegen ist Dankbarkeit, glaube ich, so wichtig, in seinem Alltag kleine Dinge zu finden, wofür man dankbar ist, den Tag zu starten und zu enden mit Dankbarkeit. Herr Gott, was hast du denn heute gemacht, wofür ich dankbar sein kann? Und in dieser Reflexion und in diesem Trainieren erlebst du, wie Gott aktiv ist in deinem Leben, ohne dass du es vielleicht in dem Moment gemerkt hast. Und du schaust zurück am Ende des Tages und merkst, krass, an dem Moment war Gott da und da war Gott da und da in dem Gespräch mit der war auch Gott da. Und du merkst und du kultivierst so einen Muskel in dir, der von Dankbarkeit geprägt ist, auch wenn Umstände jetzt nicht immer der Hammer sind und es Schwierigkeiten gibt und Stürme da sind. Ist so wichtig, glaube ich, Dankbarkeit zu haben.
Wie viele von euch Frauen, die beim Daughters Retreat waren, haben gemerkt, dass euer Mann viel dankbarer war für euch, dass ihr wieder da seid. Einige von uns, ja.
Schön, dass ihr alle wieder da seid.
Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. 3 Tage. Ich habe eine Playstation mir geliehen für die Zeit und so. Ich dachte, das Ziel ist Überleben. Pädagogik kommt danach wieder dazu vielleicht. Okay, also seid ihr bereit? Jetzt steigen wir richtig ein. Das war so ein kurzes Intro, vielleicht ein bisschen längeres Intro. Aber jetzt steigen wir ein, Kapitel 5, ein spannendes Kapitel. Lest es gerne mal. Es ist wirklich voll mit allen möglichen Richtungen auch. Ich glaube, Paulus hat dieses Kapitel richtig genommen und hat gedacht, alles, was ich jetzt irgendwie darüber sagen will, haue ich jetzt hier in dieses Kapitel rein. Und es startet mit etwas, wo Sarah gleich auch noch drauf eingehen will. Also es startet nicht, aber wir springen ein bisschen weiter runter. Das wäre zu viel. Vers 21, Kapitel 5, Vers 21. Da steht, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Jetzt geht's Richtung Ehemann und Ehefrau. Und da gehen wir gleich nochmal rein. Und dann, interessant, wendet er sich an die Frauen und dann wendet er sich an die Männer, die nächsten Verse. Interessant finde ich ist, nur mal so als Side Note, es gibt 2 Verse für die Frau und 8 Verse für den Mann. Und vielleicht liest du die vor für die Frau und ich lese die vor für den Mann.
Okay. Vers 22. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten.
Yes, und eine kurze Side Note, ich habe nämlich länger gesucht. In vielen Übersetzungen steht, ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen. Und dann bin ich nochmal reingegangen, auch in das Griechische, in den Urtext davon. Und der Urtext von diesem Wort, und im Englischen ist es tatsächlich so, dass oft Wives und Husband benutzt wird, aber es heißt Ehefrau. Weil es ist was anderes, mit jemandem zusammen zu sein oder verheiratet zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es hier im Kontext von Ehe geschrieben ist. Ehe, 2 Menschen, die Commitment eingegangen sind, vor Gott einen Bund einzugehen, keinen Vertrag, ein Leben nach göttlicher Ordnung zu leben, für die ist es. Und manchmal habe ich das Gefühl, das wird so genommen und wird irgendwie auf alle Frauen und alle Männer. Es ist nur, wenn du einen Ring trägst oder so in die Richtung. Okay, Vers 24, glaube ich. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie ein reinigendes Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einem anderen Fehler, weil sie alleine Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sie selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau lieben, so wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten. Es ist so ein starker Abschnitt über den Kontext von Ehe, finde ich, den Paulus hier wählt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über Ehe reden, dann ist es manchmal so, dass wir denken, es ist wie so ein Designer-Outlet in Holland, wo alles einfach perfekt ist und man reingeht und denkt so, boah, hier sind so viele kreative Leute am Werk und man denkt so, boah, das könnte man genauso nehmen und die bauen das ganze Wohnzimmer schon auf und sagen dir, hey, in 3 Wochen liefern wir dir das und wir bauen dir das auf, du brauchst nur bezahlen, ne? Und du denkst so, boah, der Hammer, diese Post und wie dieses Paar aussieht und diese Familie. Und du denkst so, wow, was ein toll Design und so weiter und so fort. Und die Realität ist aber oft, es ist eher wie Ikea. Nicht, dass es jetzt... Also ich meine jetzt vom Auf- und Abbau, dass man eben 1000 Pakete bekommt, eine Anleitung und denkst, ach du meine Güte, wie viele Schrauben sind das denn jetzt hier? Wie soll ich denn hier durchgehen? Und du fängst an, aus diesen ganzen Kisten versuchen, was zu bauen. Das sieht auch schön aus am Ende. Aber der Kontext ist, glaube ich, eher, dass wir versuchen müssen, so Realität da reinzubringen und zu verstehen, dass es ein Prozess ist, dass es viel Arbeit ist, dass es Pflege braucht, harte Arbeit und nicht eben nur so, wow, das nehme ich, bitte einmal aufbauen in 3 Wochen und hier ist die perfekte Ehe und ab jetzt kann ich das posten oder so. So funktioniert es einfach nicht. Aber das ist irgendwie das Bild, was wir gemalt bekommen. Aber so ist es einfach nicht. Oder, worüber ich jetzt auch nachgedacht habe, ist, dass wenn man zusammen ein Haus baut als Paar, was wir jetzt auch hinter uns haben, das ist auf jeden Fall auch schon ein spannender Prozess so, weil es natürlich 1000 Entscheidungen sind, die man irgendwie treffen muss. Und man lernt irgendwie schnell, okay, einer kann das irgendwie besser als der andere, weil sonst geben hier Streits. Und wir waren in so einem Badezimmer-Shop. Ja. Oder wie hier heißt das? Badezimmer-Shops. Okay. Und da haben die uns quasi reingeführt und gesagt, hey, das haben sie gekauft, aber das ist auch noch möglich. Und dann öffnete sich so eine Riesentür und da waren so goldene Wasserhähne und schwarze Wasserhähne, runde Waschbecken und so. Und wir sind ein bisschen eskaliert und irgendwann mussten wir zu einem Punkt kommen, dass das alles mehr kostet.
Wir haben nichts gekauft.
Und dass das alles viel zu teuer ist. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, so, je länger wir hier darüber diskutieren, desto eher entsteht hier auch ein Streit, so, was du jetzt nehmen sollte und was nicht. Und danach habe ich gedacht, Sarah ist sowieso besser in sowas. Man zieht sich zurück, akzeptiert den Designvorschlag, nickt den ab und sagt yes dir. Und es sieht wunderschön aus bei uns zu Hause, finde ich. Genau, aber der Schlüssel ist hier in Vers 33 und ich finde es so wichtig. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau lieben, so wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten. Und hier sind zwei Schlüssel drin, die, glaube ich, wirklich der Hammer sind. Und zwar, dass die Ehemänner die Frauen lieben und dass die Frau oder Ehefrauen die Ehemänner respektieren oder achten. Das sind so zwei wichtige Komponenten, glaube ich, in unserer Zeit, was wir brauchen als Frau und als Mann, glaube ich. Oder ich spreche nur für mich als Mann. Und es gibt ein Buch zum Beispiel, Love and Respect, könnt ihr gerne mal, wo quasi darüber geschrieben wird, dass die beiden ein wirklicher Schlüssel sind. Wenn eine Frau sich geliebt fühlt, dann schenkt sie Respekt. Und wenn ein Mann sich respektiert fühlt, dann schenkt er Liebe. Und wenn man das nicht bekommt, dann ziehen sich beide zurück. Wenn der Mann das Gefühl hat, ich werde hier gar nicht respektiert, dann zieht er sich zurück und zieht Liebe auch ein Stück weit zurück. Und genauso umgekehrt. Und deswegen sind diese beiden wirkliche Schlüssel, glaube ich, in einer Beziehung. Und wir wollten euch so zwei Mythen weitergeben, in diesem Kontext hier von Kapitel 5. Und der erste Mythos, den wir so ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen, ist folgender.
Mythos Nummer 1, Unterordnung gibt's nicht mehr. Bei den Versen, die wir eben gelesen haben, dass die Ehefrauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss schlucken. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo Unterordnung einfach überhaupt nicht angesagt wird. Und mir hat mal eine Freundin gesagt, if you don't agree with what the word of God says, then one of you is wrong. Also wenn du nicht mit dem, was die Bibel sagt, übereinstimmst, dann ist einer von euch, liegt falsch. Entweder du oder die Bibel. Und ich finde es spannend. Ich glaube, wenn wir vor solchen schwierigen Versen stehen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass da Gold drin ist. Und wenn du deine Bibel liest und etwas findest, was für dich schwer zu verstehen ist, womit du echt struggles, dann ist es Zeit, anzufangen, reinzudicken und zu gucken, was bedeutet das. Jeder von uns hat Google auf dem Handy und wir dürfen anfangen, nach dem Kontext zu suchen. Wir dürfen anfangen zu schauen, was ist damit gemeint. Weil ich sage dir, das Wort Gottes, wir glauben, dass da kein einziger Fehler drin ist. Wir glauben, dass es Gottes Wort ist und wir glauben, dass wir darauf unser Leben aufbauen können, wirklich. Auch wenn es sich für uns erstmal krass anhört. Und der Kontext von diesem Vers ist, als Paulus das geschrieben hat, da waren Frauen gar nicht. Sie hatten einen ganz, ganz niedrigen gesellschaftlichen Status. Sie waren Eigentum vom Mann. Sie hatten bei kaum einer Sache Mitspracherecht. Sie hatten vor Gericht, war ihre Stimme gleich null. Und wenn wir schauen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, dann erkennen wir, dass wenn wir hören, dass die Bibel anti-Frauen ist, dass es einfach nicht stimmt. Meine Mutter war Feministin, muss ich mal kurz sagen. Ihr Blut fließt in meinen Adern. Aber ich habe einfach mal ein bisschen geguckt und recherchiert, wie Jesus mit Frauen umgeht im Neuen Testament. Ist absolut revolutionär gewesen. Es war shocking, was er gemacht hat. Kein einziger Rabbi in Jerusalem oder überall hatte Frauen als Anhänger. Jesus schon. Kein einziger Jude würde sich in der Öffentlichkeit einfach mit einer Frau unterhalten, wie die Samariterin am Brunnen. Jesus hat es gemacht, er hat sich über wichtige Themen mit ihr unterhalten. Es war ein absolutes Tabu eigentlich. Die wichtigste Nachricht, die die Welt hier gehört hat, er ist auferstanden, kam als allererstes von Frauen. Die Bibel ist nicht anti-Frauen, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir glauben dürfen und darauf vertrauen können, dass wenn diese göttliche Ordnung hier steht, dass Ehefrauen sich ihren Männern unterordnen sollen, dass das etwas Göttliches ist, was gut ist. Ich glaube, dass Unterordnung etwas ist, was Gott sich ausgedacht hat. Es gibt in der Schöpfung Unterordnung, es gibt, wir kennen das in jedem Lebensbereich eigentlich, ob es ein Unternehmen ist, da gibt es Strukturen, in der Kirche gibt es Strukturen, in der Familie, wenn die Kinder sich nicht unterordnen, dann ist absolutes Chaos. Trust me, I know. Es ist wichtig, dass wir Gottes örtliche Ordnung behalten und leben. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Frauen, wo wir sehen, dass Gott Frauen nimmt und sie gehen mit ihren Männern und Gott ehrt das. Und wir sehen zum Beispiel bei Sarah und Abraham in 1. Petrus 3, Vers 5 steht, Sarah ist ein Beispiel dafür. Sie vertraute sich Abrahams Führung an und nannte ihn ihren Herrn. Ich würde es nicht ganz so weit gehen, aber immerhin. Aber Sarah ist teilweise mit den Entscheidungen von Abraham mitgegangen, die nicht richtig waren. Aber wir lesen in der Story, dass Abraham auch auf ihre Vorschläge eingeht. Und in 1. Mose 21, Vers 12, da sagt Gott zu Abraham in einer bestimmten Situation, tue das, was Sarah sagt. Ich glaube, diesen Vers sollte ich öfters zitieren.
Tue das, meine Stunde was ist noch nicht gekommen, zitiere ich dann.
Aber guck mal, was hier steht, ein bisschen weiter in diesem Text. Ihr könnt euch als ihre Töchter erweisen, wenn ihr wie Sarah das Gute tut und euch dabei durch keine Drohung einschüchtern lasst. Hey, es ist ein Zeichen von Kraft, es ist ein Zeichen von Ähnlichkeit zu Jesus, wenn wir uns einander unterordnen. Wenn es nicht darum geht, dass einer ein Tyrann ist und es ist nicht das Gleiche wie Gehorsam, aber es ist etwas, was Gott für uns möchte. Noch eine Sache hatte ich, die ich gerne sagen wollte. Yes. Ich bin so dankbar für Doms Leiterschaft, nicht nur in dieser Church, aber in unserer Familie. Und wir schaffen es nicht immer, diese Ordnung, diese göttliche Ordnung bei uns in der Familie einzuhalten. Aber jedes Mal, wenn wir nah dran sind, dann merken wir, wie es unter uns und mit unseren Kindern entspannter wird, wenn wir wissen, hey, Papa ist zu Hause und er leitet und es ist einfach ein absoluter Segen. Und das basiert auf Vertrauen. Und Vertrauen kann man nicht erzwingen, in keiner Beziehung. Vertrauen ist etwas, das man schenkt. Und Vertrauen ist etwas, das wächst, wenn der Boden dafür da ist. Und da ist diese gegenseitige Unterordnung, diese Liebe, dieser Respekt einfach so wichtig.
Yes. Yes. Und ein Abschlussgedanke dazu ist, glaube ich, diese Erkenntnis, Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, das war nochmal als wir auch weg waren mit dem Sons Retreat, war das Thema. Und ich glaube, wenn Männer oder auch Frauen verstehen, dass sie eine Verantwortung haben, auch zu Hause Verantwortung zu übernehmen und nicht denken, das ist jetzt irgendwie ihr Bereich, das ist jetzt mein Bereich oder so, dann entstehen Orte so, wo dieses gegenseitige Unterordnen leicht fällt. Ne? Mhm. Weil man einfach selber versteht, so, hey, ich muss hier selber Verantwortung nehmen. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich irgendwie das an mir arbeiten und das hinkriegen, ohne zu versuchen, den anderen zu verändern. Ich glaube, das macht es viel leichter, dann eine Atmosphäre zu schaffen, wo es relativ einfach ist, so auch sowas zu akzeptieren. Der zweite Mythos ist, dass die Ehe baut sich von alleine. Und ich glaube einfach, dass es nicht stimmt, oder wir glauben, dass es nicht stimmt, sondern dass es ein Prozess ist und dass es sich total lohnt, aber dass man wirklich investieren muss. Und ich würde gerne so zum Abschluss kommen und euch ein kleines Bild mitgeben zu diesem Mythos. Und zwar sind das hier diese Kartons. Und ich würde die einmal gerne umdrehen und euch das zeigen. Und das sind so vier Bereiche von Intimität in einer Beziehung. Und die kleinste Box ist körperlich. Weil es, glaube ich, die Box ist, die auch die meisten Beschränkungen oder Grenzen hat, die Gott auch gesetzt hat, den Kontext für körperliche Intimität. Und wir leben in einer Zeit, glaube ich, wo das genau andersrum ist, wo das Größte sein soll und wo man denkt, so, hey, wenn wir körperlich nicht klicken oder so, oder wenn wir es vorher nicht ausprobieren, irgendwie Sex zu haben oder so, dann wie soll das dann funktionieren in der Ehe und so. Und ich glaube einfach, dass das ein Ort ist, den Gott geschützt hat und dass es wichtig ist zu verstehen, dass das ein Rahmen ist, aber dass er Beschränkungen hat und dass es nicht ewig etwas ist, was wächst, sondern dass wir in unseren Körpern ja auch beschränkt sind so, und deswegen ist diese Box auch nicht riesig. Und das ist die erste, und dann ist die zweite, die soziale Box, und man sagt so, hey, okay, wir haben uns vielleicht da körperlich ausprobiert und jetzt fahren wir an verschiedene Orte und wir sind irgendwie sozial unterwegs und so und wir verreisen, aber du kannst nur so viele Reisen mit deinem Partner machen, bis du irgendwann verstehst, dass es mehr ist in der Beziehung, als irgendwie sozial da sich zu erweitern. Und das ist eine Box, die auch nicht ewig groß sein kann, sondern die auch ihre Begrenzungen hat. Und die, vielleicht kannst du es kurz festhalten. Und dann tauschen wir uns intellektuell, intellektuelle Intimität baut darauf auf und sagt so, hey, was denkst du denn überhaupt über das Leben und über Kinder und über die Welt und, ne? Und auch das ist beschränkt, weil es ist beschränkt von unserem IQ zum Beispiel, ne? Bei mir wäre es eine kleine Box vielleicht, bei Sarah ein bisschen größer. Aber auch das ist eine Intimität, wo Leute sich connecten, wow, sie denkt wie ich, ich denke wie er und das ist eine Box, die wir darauf aufbauen wollen, zu sagen, hey, es klappt körperlich vielleicht oder wie auch immer, wir haben jetzt ein paar tolle Reisen gemacht, wir waren in Dänemark, wir waren in den USA, war super schön und war der Hammer und auch gedanklich die Dinge, die wir uns ausgetauscht haben, sie will 4 Kinder, ich will 4 Kinder, sie will was machen, ich will was machen, wow, das muss funktionieren. Und das ist dann die dritte und dann ist ja, ach so, ja stimmt, Gott ist auch noch da. Und deswegen lass uns doch zusammen in die Kirche gehen am Sonntag. Das wäre super, da Gemeinschaft zu haben, diese geistliche Intimität. Und einfach zu sagen, so wow, wir wollen einfach auch als Familie ein geistliches Leben führen. Und das baut dann darauf auf. Und das Problem ist einfach, wenn wir das so bauen, dann ist es nicht wirklich stabil. Und dann ist es aufgebaut auf etwas, was eigentlich nicht hält. Und wenn da Dinge wegfallen oder wenn Stürme in unserem Leben kommen, dann fällt das Ding einfach um. Und es ist so schade, immer wieder zu erleben, wenn Dinge wegbrechen und wenn du merkst, so krass, das Fundament, auf das ich eigentlich gebaut habe, hält gar nicht. Warum nicht? Weil du vielleicht falsch rum baust. Und deswegen wollen wir einfach dir ein Bild mitgeben. Und wir wollen einfach sagen, so, dass dieses Geistliche, dass das wie ein Fundament ist, womit du eine Beziehung startest, dass du gemeinsam einfach Gott suchst auch und dass du merkst, dass in Stürmen, hey, dass das wirklich hält auch. Weil du merkst, Vergebung haben wir gelernt, weil Jesus uns vergeben hat. Als wir noch Sünder waren, starb Jesus am Kreuz für uns, steht in der Bibel. Das heißt, du kannst nur Vergebung leben, wenn du es selber auch erlebt hast. Und deswegen ist das Erste. Und dann verstehst du, hey, ne, Gott verändert auch mein Denken, meine Beziehung zu Jesus, ne, Römer 12, ne, das ganze Kapitel, ne, erneuert eure Gedanken Und das verändert unser Denken. Wir denken anders über Geld, wir denken anders über Karriere, über Familie, weil wir merken, dass Jesus uns verändert. Und die Dinge, die wir früher so wichtig machen jetzt gar nicht mehr so einen krassen Unterschied. Und du merkst, so krass, er verändert mein Denken. Und dann merkst du auch, dass es meine sozialen Bereiche verändert. Und du merkst so, hey krass, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, das alles zu haben. Und am Ende, klar, ist dieser körperliche Aspekt da, der wichtig ist. Aber wir wissen alle in unserem Leben, wenn wir älter werden, dass es irgendwann mal eine Zeit geben wird in unserem Leben und wir werden auch älter, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet, aber irgendwann sind wir vielleicht auch 87, weiß nicht, ob wir das schaffen, aber so alt, wo es vielleicht körperlich nicht mehr so läuft. Weißt du, wie ich meine, ne? Und dann fällt das weg. So. Und es ist halt, und auch sozial, keine Ahnung, wo es uns hin verschlägt, aber ich denke mir so, hey, solange wir irgendwie ein kleines Dach haben und vielleicht Sushi to go oder so, reicht das. Vielleicht fällt vieles von den Sozialen weg und intellektuell, hey, ne, wir wissen alle, keine Ahnung, ich werde älter, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen haben, vielleicht Alzheimer oder so, hoffentlich nicht, aber hey, auch das wird irgendwann schwächer werden in unserem Leben. Hey, und das, was bleibt, ist quasi dieses geistliche Fundament, was wir haben, wo wir sagen, hey, ist egal, was passiert in unserem Leben, wir wissen, dass Jesus unser Fundament ist, dass er der Fels ist, auf dem wir aufbauen und er ist der Grundstein, der Eckstein unserer Beziehung. Er ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir wollen gemeinsam Jesus suchen, ihm nachfolgen und wollen sagen, hey, wenn er das Fundament ist, dann können die anderen Dinge sich darauf aufbauen. Und es können Dinge passieren in unserem Leben, aber es wird trotzdem stehen bleiben. Es wird Stürme überstehen können. Und ich möchte dich einfach ermutigen, egal ob du in Aachen bist gerade oder in Bergisch Gladbach, online oder hier, dass du einfach reflektierst, in welcher Ordnung du gerade deine Beziehung baust. Und dass du vielleicht heute Morgen neu eine Entscheidung triffst, zu sagen, oh Gott, ich möchte ganz neu diese Ordnung nochmal dir abgeben und sagen, das Erste, das Allerwichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zu dir. Dass ich ein geistliches Fundament habe, dass ich einen geistlichen Fels habe, der hält. Und danach kommen die anderen Dinge dazu. Und was ich an Jesus so Hammer finde, ist, dass auch wenn es Phasen gibt vielleicht, wo wir das verdrehen oder wo wir denken, oh, das passt irgendwie in die Mitte und oder so, dass er immer wieder kommt und uns erinnert, so dass er uns liebt als seine Kinder, dass er geniale Pläne für uns hat und dass er möchte, dass wir in glücklichen Beziehungen leben, in gesunden Beziehungen. Aber setzt voraus, dass wir eine Reihenfolge haben, die lebensspendend ist aus seiner Perspektive. Und deswegen würde ich gerne, bevor ich jetzt gleich an unsere Campus-Pastoren zurück übergebe, in Aachen und Bergisch Gladbach und auch hier, kurz dafür beten. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Jeder von uns ist in einer Beziehung. Es kann eine Ehe sein, es kann aber auch eine Freundschaft sein, es kann eine Familienbeziehung sein. Und wir wollen einfach Gott wirklich fragen, dass er unsere Beziehungen segnet heute, dass er uns hilft, ein Bild zu bekommen, wo wir verstehen, dass wir vorsichtig sein sollen mit den Worten, dass wir schnell sein sollen zum Vergeben, dass wir erfüllt leben sollen durch seinen Geist, dass wir Dankbarkeit als ein Wert leben wollen in unserer Familie und dass wir verstehen, so dass Unterordnung, dass das nichts Komisches ist, sondern dass es etwas ist, wenn Liebe und Respekt gegeben ist, was ganz natürlich auch fließen kann in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Familie. Und dass die Reihenfolge wichtig ist, in der wir bauen. Und Jesus, wir beten jetzt einfach gemeinsam für jede Beziehung, jede Ehe in unserer Kirche, hier in Köln, Bergisch Gladbach, auch in Aachen, da wo Beziehungen vielleicht gerade entstehen, für Verlobungsphasen, Phasen der Freundschaft und Beziehung, wo man sich vielleicht überlegt, irgendwann diesen Bund der Ehe einzugehen. Gott, wir beten, dass wir in der richtigen Reihenfolge diese Beziehung aufbauen. Und dass wir verstehen, dass es damit startet, dass wir gemeinsam dich suchen. Und dass wir sagen, Gott, wir beten für eine Vision für uns gemeinsam, für unser Leben, die du uns schenkst. Für deinen Segen und für das, was du machen möchtest in unserem Leben. Und die anderen Dinge kommen danach her. Dank dir, dass du dir Dinge überlegt hast, dass Beziehung, dass Ehe, dass Liebe, Sexualität, dass es deine Idee war, Jesus, dass du es designt hast. Deswegen wollen wir zu dir kommen und dein Wort schauen und ja, göttliche Prinzipien einfach übertragen auf unser Leben. Und ich bete da, wo vielleicht in den letzten Jahren Beziehungen kaputt gegangen sind, dass Heilung fließt, da wo Enttäuschung passiert ist, Gott, dass du Ermutigung schenkst. Gott, und wir beten einfach so für gesunde Beziehungen in unserem Land. In Jesu Namen. Amen.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.